Nebenstimmen. Der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern. In Nebenstimmen hören Sie Gespräche von Ensemblemitgliedern mit von Ihnen selbst ausgewählten Gesprächspartnerinnen und Partnern zu Musik, Kunst und Leben. Erfahren Sie, woran die Musikerinnen und Musiker gerade arbeiten und was sie persönlich beschäftigt.
Ich heiße Sie herzlich willkommen zu Nebenstimmen, eine neue Folge, heute mit Julian Prigardien. Mein Name ist Christian Fausch, ich bin der künstlerische Manager und Geschäftsführer des Ensemble Modern. Julian, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich meinen ersten Podcast mit dir aufzeichnen darf, Christian.
Ich freue mich darüber sehr. Ja, ganz kurz, wer ist Julian Prigardien? Eigentlich muss man ihn nicht vorstellen, ich mache es trotzdem. Er ist ein Frankfurter Bub. Das sei natürlich hier gesagt, wenn wir schon im Frankfurter Ostend sitzen. Du bist sehr schnell mit Gesang konfrontiert gewesen, hast sehr schnell diese Spur aufgenommen, warst in den Chören am Limburger Dom, hast dann an der Musikhochschule in Freiburg studiert, warst in der Akademie beim Festival von Aix-en-Provence, war, glaube ich, eine wichtige Station auch für dich. Dann bist du zurück nach Frankfurt gekehrt und warst von 2009 bis 2013 Mitglied im Ensemble der Oper Frankfurt. Heute gastierst du überall, wo man so gastieren kann, an den Staatsopern in Berlin, Wien, Hamburg. Du bist nach wie vor beim Festival Aix-en-Provence. Du bist in Paris unterwegs, du gastierst mit dem Cleveland Orchestra, mit dem Oslo Philharmonic, mit Konzertgebäude Amsterdam. Also so das Who is Who. Auch das Ensemble Pygmalion will ich erwähnen, weil das auch, glaube ich, charakteristisch ist für die Bandbreite von Repertoire, was du machst. Du unterrichtest auch seit einigen Jahren an der Musikhochschule in München und ja, vielleicht das mal so zum kurzen Einstieg. Du gehörst zu den renommiertesten oder bist einer der renommiertesten Sänger der jüngeren Generation. Wie bist du überhaupt zum Singen gekommen?
Vielleicht ist sogar die erste Frage, ob ich dem überhaupt hätte entkommen können. So. Weil ich in einem sehr musikalischen Umfeld aufgewachsen bin. Also nicht nur meine Eltern haben gesungen oder singen. Der eine davon professionell, der heißt Christoph Becker, ja? Genau. Sondern das war was ganz Alltägliches, das Singen mit den Großeltern, das zu Hause ein Schlaflied singen, das an Weihnachten gemeinsam Weihnachtslieder singen. Das gehörte zum familiären Alltag der Großfamilie beiderseits. Meine Großeltern kamen zum einen Teil aus Preußen, Ostpreußen. Mein anderer Opa war Rheinländer, der den Prigardien-Namen mitgebracht hat. Da ist auch die Nähe zum Französischen schon gegeben übers Rheinland. Die Vorfahren stammen aus der Gegend von Liège, Namur, aus der Wallonie. Das mit dem Singen war also einfach da. Und ich habe vier Geschwister, die nicht singen. Das heißt, irgendwie muss dann bei mir doch so eine Art von Begabung oder Talent oder wie man es auch immer nennen mag, vorhanden gewesen sein, dass das so in mich reingefahren ist, dass ich tatsächlich unbedingt singen wollte. Also ich bin zu meinen Eltern, als ich 7 Jahre alt war, und habe denen gesagt, ich möchte doch bitte auch singen. Und zwar ganz unmittelbar nach einem Konzert. Ich war in einem Konzert von Mendelssohns Elias im Mainzer Dom, glaube ich. Mein Vater hat das Solo gesungen, da war ein Knabenchor, und dann habe ich zu meinen Eltern hinterher unmittelbar gesagt, ich möchte das auch machen. Und das mache ich bis heute. Ich bin jetzt, werde 42 und singe jetzt also seit 35 Jahren mehr oder weniger professionell.
Und dann war der Weg auch vorgezeichnet über die Chöre des Limburger Doms, weil da gibt es, glaube ich, auch eine Familiengeschichte, dass da, ich weiß nicht wie weit zurück, sehr viele von euch in den Chören waren.
Ja, also mein Großvater hatte mitgegründet, 1967. Da gab es eine Freundschaft zum damaligen Domkapellmeister Hans Bernhard. Und als der Knabenchor gegründet wurde, war mein Opa in den Männerstimmen und hat mitgesungen, weil dann gab es eben noch keine Männerstimmen, die mussten ja erstmal ranwachsen. Und mein Vater war, da gibt es auch tolle Fotos mit ihm als 14-Jähriger in der Kutte beim Sonntagsgottesdienst, genauso wie es die auch von mir gibt, von diesen Sonntagsgottesdiensten, die Konzerte in Kutte. Das Ganze, das kann ich vielleicht aber auch erwähnen, geht aber bei uns tatsächlich, wie wir erst vor kurzem herausgefunden haben, sehr weit in die Familiengeschichte zurück. Also wir stammen, der Pregadien-Stamm stammt in direkter Linie ab von Jan Pieterszoon Sweelinck, holländischer Organist, großer, man könnte fast sagen, Musikvermittler, weil er in politischen Umbruchzeiten in Amsterdam, das kann man dann nachlesen, ich bin jetzt kein Historiker, aber irgendwann wurde aus einer katholischen Stadt eine protestantische und er war an einer Kirche angestellt, aber eben nicht von der Kirche, sondern von der Stadt und konnte deswegen frei entscheiden, was er dort für Musik spielt. Und hat als Organist sowohl geistliche als auch weltliche Musik gespielt, hat ganz viel improvisiert über Volkslieder und war nicht gebunden, so weisungsgebunden nennt man das, glaube ich, und hat deswegen sehr viel, wir befinden uns im 16. Jahrhundert, für die Demokratisierung von Musik getan. Und das, als ich das rausgefunden, also das hat mein Cousin rausgefunden, Genealogie, und als ich dann davon erfahren habe, da ging für mich wie so ein großes inneres Verständnis plötzlich auf, ohne das jetzt zu heftig auf die Waagschale zu legen, aber diese Abstammung von einem Musiker, der gern Menschen verbunden hat mit Musik, das hat mir doch sehr gut gefallen.
Und irgendwo ist das auch ein Erbe, was in dir mitschwingt, könnte man vielleicht sagen.
Ne? Ja, und wo ich vielleicht auch tatsächlich eine gewisse Verantwortung in mir spüre, dass ich auch gerne mehr sein möchte als nur ausübender Künstler, sondern dass ich da sowieso hat Kunst eine Verantwortung in der Gesellschaft per se, aber ich als einzelner Mensch mit den Möglichkeiten, die ich habe, auch über gewisse Privilegien, du erwähntest die Professur, die ich seit 2017 bekleiden darf, auch das ist ein Riesenprivileg, weil ich diesen Sicherheits-Background habe und natürlich auch da meine künstlerische Haltung und meine Einstellung gegenüber der kulturellen Welt ja mitvermitteln kann. Da geht es nicht nur darum, dass jüngere Menschen bei mir das Singen lernen, hoffentlich, sondern da geht es tatsächlich auch um ethische Sachen. Und das, ja, das macht mir große Freude, mich da eben so in einer Linie zu wissen mit an. Ich bin jetzt nicht alleine, sondern da gibt es eine Geschichte dahinter.
Ich glaube, das ist ein Punkt, den kann man gar nicht genügend betonen, was die Aufgabe ist von Hochschulprofessoren, Professorinnen, Hochschullehrenden insgesamt. Dass es eben nicht nur in Anführungszeichen darum geht, ein Instrument oder das Singen zu erlernen und zu vermitteln, sondern dass es ja letztendlich um eine Haltung geht. Und ganz offen gestanden ist das ein Thema, was ich bei vielen Professorinnen und Professoren sehr stark vermisse, dass das ein sehr eng gefasstes Verständnis ist von dem, was man vermitteln will, was man vermitteln kann und was man auch den jungen Menschen zugesteht. Und das ist ja der entscheidende Punkt, dass man die nicht lenken muss, sondern die muss man unterstützen, um ihnen zu ermöglichen, ihren eigenen Weg zu finden.
Und vor allem, wie ich finde, eine ganze Reihe von Erlaubnissen erteilen. Also das ist dieses Hochschulsystem an sich, wie auch das überhaupt das Bildungssystem, auch die normalen weiterführenden Schulen, die machen ja sehr viel nach Vorschrift. Und davon gibt es wahnsinnig viele an den Kunstuniversitäten. Und es wird so mir viel zu sehr innerhalb des Systems gedacht. Ja, man kommt aus der Schule, geht in die Hochschule und alles bleibt in diesem schulischen Kontext. Und auch es wird ausgebildet für das vermeintlich sichere System Berufsmusiker. Und das steht einfach seit zwei Generationen absolut in Frage. Richtig. Und sich dem entgegenzuwerfen mit Kreativität, es ist natürlich, ich habe von Erlaubnissen gesprochen. Also ich fände es toll, wenn man an Kunsthochschulen lernen würde, dass es darum geht, vorauszudenken und nicht nachzufolgen. Und das ist gibt da auch individuelle Begabungen unter Studierenden.
Klar.
Ja, nicht jeder ist dafür gemacht, kreativ zu sein, wirklich, also im Sinne von eigene Projekte zu bauen. Es gibt singende Menschen und auch InstrumentalistInnen, die sind von der Persönlichkeit wie gemacht für feste Orchesterstelle. aber darauf darf ja nicht eine Ausbildung ausgelegt sein, also nicht per se.
Die Vielfalt ist ja das, was letztendlich es ausmacht und ich glaube, eine ganz wichtige Sache oder Motivation muss sein, du hast gesagt, Einschränkungen abbauen, Mut machen auch. Mut und Neugierde anzustacheln, eben den eigenen Weg zu erforschen. Du hast den eigenen Weg ein Stück weit in die Wiege gelegt bekommen, aber du hast ihn auch sehr schnell selber gestaltet. Und ich möchte jetzt nicht so sehr auf das Thema eingehen, wie ist das als junger Mensch, wenn man in die Stapfen des Vaters, des berühmten Vaters tritt und wie kann man sich da abgrenzen, wie kann man sich nicht abgrenzen. Ich wollte das eigentlich fragen, habe dann aber gesehen, dass es im Netz ein ziemlich ausführliches Interview mit dir gibt von vor ungefähr 10 Jahren auf Alpha Forum vom Bayerischen Rundfunk. Insofern kann man das dort wunderbar nachhören. Ich hoffe jetzt und gehe davon aus, dass es immer noch Bestand hat, das, was du damals gesagt hast. Aber einen Punkt möchte ich trotzdem da anschneiden, weil ich das schon sehr bemerkenswert finde. Ihr seid ja ziemlich viel miteinander auch unterwegs in einem Programm, ihr beide und ein Pianist. Und wie ist es dazu gekommen und wie wählt ihr Repertoire aus? Ich glaube, du machst die meisten dieser Arrangements, weil es jetzt ja nicht ein wahnsinnig großes Repertoire für 2 lyrische Tenöre gibt. Wie ist das entstanden?
Tatsächlich aus dem Wunsch meines Vaters, dass wir doch was gemeinsam machen können. Das war vielleicht auch jetzt aus der heutigen Perspektive, das erste Konzert ist inzwischen 15 Jahre her, tatsächlich auch die Suche nach Nähe. Ich glaube, so persönlich darf ich da sein, dass ich diese Nähe vermieden habe über einen ziemlich großen Zeitraum, sagen wir mal von 18 bis 5, 26 im Zuge eines Emanzipationsprozesses und eben dieses Finden des eigenen Weges, das Studium auch nicht bei ihm. Mein Vater ist inzwischen im Ruhestand, im Wohlverdienten, wobei er ist im Unruhestand, wie man so schön sagt, weil er ja doch wahnsinnig viel singt, aber als Professor ist er im Ruhestand. Er hat damals unterrichtet schon in Köln, er wechselte von Zürich nach Köln 2006 und hat doch sich eigentlich gewünscht, glaube ich, dass ich doch zumindest ein bisschen bei ihm studiere. Weil er ein fantastischer Pädagoge ist. Das habe ich von ganz vielen seiner Studierenden auch mitbekommen, aber ich konnte das nicht. Ich wollte das nicht. Und ich sollte es vielleicht auch nicht. Und jetzt, dann kam aber irgendwann tatsächlich diese Idee meines Vaters, dass wir das doch gemeinsam machen. 2008, also 18 Jahre her, haben wir das erste Konzert gemeinsam gesungen. Und über dieses gemeinsam Konzertieren, das gemeinsam solche Programme zusammenstellen, gemeinsam dann auch unterwegs sein, gemeinsam über Programme diskutieren, mit Veranstaltern sich austauschen, haben wir auf eine sehr, sehr schöne, sowohl kollegiale als auch freundschaftliche Weise als Vater und Sohn neu zusammengefunden. Das ist ein ganz toller Nebeneffekt dieser Konzerte, die natürlich auch irgendwie ein Unikat, so das Format Vater-Sohn singen zusammen Schubert-Lieder zweistimmig. Das gibt es jetzt ansonsten nicht. Darüber sind wir auch sehr stolz, so dass wir da uns so ein bisschen so eine Nische aufgebaut haben als konzertierendes Vater-Sohn-Duo. Jetzt kurz zur Repertoire-Auswahl. Wir haben angefangen, einfach im Wechsel zu singen und waren damit aber nicht zufrieden, sondern wir wollten gerne zusammen singen und haben nach Repertoire gesucht. Und es gibt zweistimmige Volksliedbearbeitungen von Hermann Zilcher. Hermann Zilcher war der Gründer des Mozartfests Würzburg, Komponist, und der hat Brahms Volksliedbearbeitungen wiederum bearbeitet für 2 Stimmen. Die habe ich im Internet gefunden und dann im Verlag bestellt. Die gibt es handschriftlich nur, also die sind so im Eigenverlag. Und dann haben wir daraus eine Gruppe gebaut. Und dann ist bei einer Probe, ich erinnere mich nicht mehr, ob das für einen Liederabend in Aschaffenburg oder Schwetzingen war, für die SWR-Festspiele, habe ich in einer Probe beim Zwerg, eine Ballade von Franz Schubert, eine 2. Stimme improvisiert. Und dann haben wir das im Konzert auch gemacht. Und dann war quasi diese Tür geöffnet für die tatsächlich so aus der Improvisation heraus entstandenen zweistimmigen Lieder, Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wie wenn man im Radio ein Lied hört und dazu mitsingt und manchmal in die Unterterz, in Oberterz rutscht. So ging das los. Und dann bin ich teilweise auch ein bisschen kompositorischer vorgegangen. Also habe dann wirklich eine zweite Stimme komponiert, bei Auf dem Wasser zu singen zum Beispiel, weil das eine Textur ist, die sehr spannend ist. Man kann dann ganz viel mit diesem typisch romantischen Phänomen, was ist oben, was ist unten, was ist innen, was ist außen, was ist die eigentliche Melodie, was ist die Begleitstimme mit diesem, damit kann man gerade noch dazu, wenn man in so, wir haben ja so ähnliche Timbres. Ja. Es gibt ja eine ganz starke DNA, die man hört bei unseren Stimmen. Damit haben wir dann mehr und mehr gespielt.
Aber die Rolle des Arrangeurs und eben teilweise auch in die Komposition gehend, die ist immer bei dir?
Immer. Oder bei Michael. Michael Gees, der auch seit Anbeginn dieser Boygroup, der Mann an den Tasten ist, der ist ja ein unfassbar toller Mensch, aber auch Improvisator und Komponist. Das heißt, wir haben uns das auch ein bisschen aufgeteilt. Also es gibt vor allem ein Schubert-Lied, Wanders Nachtlied, das hat er tatsächlich komponiert, ja. Eine zweite Stimme. Da gibt es ganz tolle Sekundreibungen und das hätte ich wahrscheinlich so nicht komponiert mit diesem Wagnis. Aber
das Wagnis Sekundreibungen, meinst du?
Ja, klar, also wenn man so ein...
Wir nähern uns langsam der neuen Musik, sehr gut.
Wenn das bei der Sekundreibung schon anfängt, genau. Genau, aber das... Ich habe auch schon mal, wo wir jetzt von Musik entstehen lassen, ja auch noch sprechen werden, ich habe auch schon mal ein Schubert-Fragment vervollständigt. Es gibt ein Fragment, die drei Sänger, das habe ich zu Ende geschrieben. Das wurde dann auch bei der Schubertiade Schwarzenbeck uraufgeführt. Und bin inzwischen auch dazu gekommen, ab und zu mal so ein Liedchen selber zu schreiben. Ja. Also es sind drei inzwischen, aber noch nicht für zwei Stimmen.
Komposition hast du aber nicht studiert, oder?
Nein.
Oder war das in den Limburger Chören, gehörte das dazu, dass man... Nee.
Gar nicht, okay. Wirklich gar nicht. Ja. Ich habe Klavier gespielt immer, hatte einen ganz tollen Klavierlehrer, Fredi Klinger aus Offheim, der ungeheuer kreativ war. Der war eigentlich ein Jatzer und hat immer, wenn er mir eine neue Mozart- oder Beethoven-Sonate vorgespielt hat, die Wiederholung des ersten Satzes improvisiert. Und das fand ich damals schon cool. Und ich glaube, da wurde so ein bisschen dieser kindische Spieltrieb entlang von Musik geweckt. Und als ich dann später feststellen durfte, wir sind ja wir denken uns jetzt zurück in die 90er Jahre, ja. Und der Standpunkt der historischen Aufführungspraxis war natürlich schon etabliert bei Barockmusik, aber noch nicht so wirklich bei Mozart. Das fing da erst an, dass die René Jacobse dieser Welt Mozart und Verzierungspraxis da angewendet haben.
Also damals ja auch noch in einer sehr musikwissenschaftlich korrekten Art und Weise, aber ziemlich emotionslos und ohne Farbe,
was sich
zum Glück geändert hat.
Ja, und auch tatsächlich komponiert. Also ich habe einmal mit Alan Curtis zusammengearbeitet, da bekam ich von dem Cembalisten Alan Curtis komponierte Verzierungen geschickt und die habe ich dann auszuführen gehabt. So. Er war auch offen für andere Vorschläge, aber ihnen zugestimmt hat er in der Regel nicht. aber da wurde, also dieses improvisative Element, das hat mir schon früh Spaß gemacht. Und auch da geht es ja ganz viel darum, die Erlaubnis mal erteilt bekommen zu haben, dass man da dann ins eigene Denken überhaupt kommen darf, weil man ja tatsächlich in der Wir hatten es schon kurz von der musikalischen Erziehung. Bei der ausführenden Zunft ist man ja doch viel im Text treu sein unterwegs. Und bis heute wird das als das höchste Gut bei der musikalischen, beim musikalischen Nachschaffen angesehen.
Wenn wir jetzt über Repertoireauswahl sprechen, würde mich interessieren, wie gehst du damit um? Also klar, es gibt einerseits diese Dinge, die du machst, die dir liegen, die du kennst, die dir auch offensichtlich sehr, sehr nahe sind, wie der Liedgesang, die Kammermusik. Aber wie gehst du auch damit um? Es gibt ja diese berühmten Tenorbeispiele, die dann in jüngeren Jahren auch finden, so, und jetzt muss ich auch Lohengrin singen und sonstige große, schwere Partien, also schwer von der Stimme her, schwere Partien. Und sich dann sehr schnell verbrauchen. Ich vermute, dieses Spannungsfeld, das kennt wahrscheinlich jeder. Wie gehst du damit um?
Gar nicht so sehr bewusst. Ich gehe in anderlei Hinsicht, glaube ich, manchmal über Grenzen hinaus der stimmlichen Belastbarkeit, aber eher, indem ich solche Sachen mache wie 2 Konzerte an einem Tag oder 5 in einer Woche. Aber dieses übers Repertoire singen oder über Fach singen, so nennt man das so im Fachjargon, das reizt mich gar nicht so wirklich. Also ich habe da keinen, wenn ich so in mich reinhöre, dieser Teil der sängerischen Entwicklung, der ist mir einfach nicht wichtig. Also vielleicht, wobei, ja, jetzt singe ich dieses Jahr meine 7. oder 8. Zauberflötenproduktion mit Ivan Fischer und habe mich dann schon gefragt, reicht das dann jetzt vielleicht mal? Und dann aber gleichzeitig auch gefragt, okay, was machst du denn dann nach Tamino? Da gibt es dann bei Mozart nicht mehr so viele Möglichkeiten, außer Titus und Idomeneo, was mir auch sehr viel Spaß machen würde. Aber diese Wagner-Sachen, wofür ich so vom Stereotyp äußerlich irgendwie ja quasi auch gecastet werden könnte, damit konnte ich mich bislang noch nicht anfreunden. Also vielleicht werde ich es auch nie.
Ach, ich will dich da auch überhaupt nicht in diese Richtung drängen.
Nee, das Gefühl habe ich auch nicht, weil es ist ja eine legitime Frage. Ich bin einfach wahnsinnig glücklich, dass ich die Musik, die ich am meisten liebe, viel singen darf. Einer meiner Gesangslehrer, Reginaldo Pinheiro in Freiburg, war oder ist Brasilianer. Der wollte am liebsten Bach oder Händel singen. Wurde aber nicht gelassen, weil er halt so ein mediterranes Timbre hat und die Leute ihn für Verdi-Requiem engagieren. Das Schicksal ist mir erspart geblieben, dass ich nicht das singen darf, was ich am meisten liebe. Ja. Und dann spielte auch natürlich die Prägung durch den Vater eine Rolle. Ich bin aufgewachsen in dieser, oder nicht nur durch den Vater, durch das ganze Umfeld im Knabenchor mit Musik von Mendelssohn, Bach, Haydn, Schubert-Messen. Also ich bin, was das angeht, höchst konservativ.
Da kommen wir gleich noch dazu. Du hast mal gesagt, Schubert ist schon dein Liebling und deine zweite Obsession ist Bach, also Johann Sebastian. Bei Schubert, also wo du ja mittlerweile auch wirklich Marksteine gesetzt hast, sei es bei Müllerin, sei es bei Winterreise, auf die werden wir auch noch zu sprechen kommen. Beim Liedgesang insgesamt ist ja das Musikalische klar das eine, aber das Textliche ein wahrscheinlich ziemlich gleichberechtigtes zweites Element.
Ich möchte gerne ein drittes Element hinzufügen und das ist die Frage des Ortes des Liedes und die Frage der Kommunikation darüber und auch des sozialen Ortes. Das Lied selber ist ja eigentlich kein Konzertstück und das unterscheidet es sehr, sehr stark von Oratorien, von Opern, auch von anderer Kammermusik, so die Klaviersonate als auch Show-off der kompositorischen und formalen Fähigkeiten eines Komponisten in der Nachfolge Beethovens, sage ich jetzt mal. Oder das Streichquartett als wirklich auch Kompositionskunst. Das Lied hat diese wahnsinnig persönliche Note. Biografische Note, hat sowas Tagebuchartiges. Und zwar sowohl auf der Textseite als auch auf der Musikseite. Da gibt es ganz viel inneren Drang, sowas zu Papier zu bringen und ganz selten einen äußeren Auftrag. Also zur Ansehenssteigerung Lieder zu schreiben, das hat selten funktioniert, bis nie. Und das ist was mich, glaube ich, ganz besonders interessiert. Dass man mit durch Lieder wahnsinnig viel über verschiedene Menschen kennenlernen kann. Ein großes Empathieprojekt, wenn man so möchte. Und Verbindungen herstellt zwischen Menschen aus der Vergangenheit und Menschen heute. Und diese Intimität und Nähe, die bei den Liedformaten, die mir am liebsten sind, also natürlich, ich singe wahnsinnig gerne in klassischen Kammermusiksälen und mag diese sakrale Aura einer Wigmore Hall in London zum Beispiel. Das hat was wahnsinnig Erhabenes. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich so viele Hauskonzerte gesungen und ich meine mit viele wirklich zwischen 200 und 300, glaube ich, vor 20 bis 50 Menschen einfach um dieses gemeinsamen Abends willen. Und gar nicht, weil es darum geht, dass ich jetzt da ein CD-Projekt im Kopf habe oder in Zyklus üben muss, damit ich ihn dann beim großen Konzertsaal angemessen auf die Bühne bringe. Also das, da gibt es kein Konzeptdenken, sondern das ist für mich so ein Elixier, so ein Lebenselixier auch in meiner gesamten künstlerischen Beschäftigung. Seit ich erwachsen bin, seit ich öffentlich auftrete, spielt diese Form des Liedes, hat so, vielleicht sogar die Funktion von Heimat, weil ich ja wahnsinnig viel unterwegs bin. Aber wenn ich dann anfange, so Lieder zu singen, dann weiß ich einfach, ha, jetzt bist du am genau richtigen Ort angekommen und nimmst anderen auch noch mit rein in den Ort. Ja. Das ist für mich die größte Motivation, das Ganze so stark nach vorne zu bringen.
Und das Hauskonzert ist natürlich der Rahmen, in dem, für den diese Lieder ja letztendlich geschrieben worden sind. Also das ist genau. Quasi auch zurück zu den... Ja. Zum originalen Ambiente quasi.
Genau.
Du hast auch mal gesagt, dass die Vorbereitung eines Liederabends unendlich viel aufwendiger ist als einer Opernpartie. Wo der Laie natürlich denkt, puh, aber Oper, da musst du ja auswendig lernen sowieso und dann gegebenenfalls eben nicht die 70 oder 80 Minuten, sondern die 2,5 Stunden, du musst die ganze Regie und so. Was hast du damit gemeint? Beziehungsweise du hast wahrscheinlich eben genau diese Symbiose von Text und also musikalischem Text und literarischem Text gemeint.
Und tatsächlich meine ich damit auch die Verantwortung, die man trägt an so einem Abend. Weil man ja für ganz viel Kopfkino verantwortlich ist. Und da gibt es eben kein Bühnenbild, kein Lichttechniker, keine Orchesterklangfarben, kein vorgegebenes Libretto, sondern man kann in einem Liederabend tatsächlich Geschichten erzählen oder Verbindungen herstellen zwischen einzelnen Momenten des Menschseins, die sehr persönlich sind. Man kann durch so einen Abend führen oder sich auch dann selber mitführen lassen, je nachdem, wie man vorgeht bei der Konzeption von so einem Liedprogramm und große Fragen aufwerfen und dann auch wieder eine kleine, schöne Liebesgeschichte erzählen. Und dann eine schreckliche Ballade, wo jemand ums Leben kommt. Das heißt, das Menschliche ist dabei ein schöner, aber doch sehr bewusster und verantwortungsvoller Prozess, der auch nicht für jedermann gemacht ist. Ja, es gibt ja zum Glück ganz, ganz viele verschiedene SängerInnen-Typen. Und es gibt eben auch Sängerinnen und Sänger, die fühlen sich am wohlsten, wenn sie in so eine Rolle schlüpfen für 3 Stunden und auf- und abtreten, ihre Arie singen, das Rezitativ, dann das Ensemble. Das macht mir auch mal Spaß, aber das ist jetzt nicht mein zentraler Wohlfühlort.
Du bist gerne Geschichtenerzähler.
Ja, tatsächlich bin ich. Ich mag tatsächlich auch, wenn ich jetzt kurz denke, was sind so die wichtigsten Sachen an solchen Abenden? Ich finde es toll, nah dran zu sein an den Menschen und zu sehen und zu spüren, wie sie reagieren. Da ist so kein Filter dazwischen, keine Distanz. Auch erstmal räumlich gesehen, kein Orchestergraben oder auch nicht die Haltung eines, bei geistlicher Musik ist ja sowieso ein bisschen zurückgenommener, außer ich singe jetzt den Evangelisten und schreie vor Empörung rum, was da dem armen Jesus Christus widerfährt. Aber eben diese Nähe, die muss man auch aushalten können, aber man kriegt einfach so unfassbar starke Regungen mit von den Menschen, dass die auf sich selbst zurückgeworfen werden und so einer Geschichte folgen für, je nachdem, wie so ein Abend konzipiert ist, manchmal dauert das ja 70 Minuten am Stück oder 80 und da geht so viel in den Menschen vor. Und das kriegt man mit. Und dann geht manchmal geht das Händchen zum Partner oder zur Partnerin. Manchmal gehen die Augen ins Unendliche und ich sehe Menschen einfach nur an die Decke gucken und weiß überhaupt nicht, wo die sind, gerade entweder in ihrem Leben oder denken sie an einen Freund, an eine Freundin, denken die an die Mutter, an den Vater, an einen Verlust eines Freundes. All das kriegt man hautnah mit. Das hat so ein bisschen was manchmal von der Gruppentherapie-Sitzung.
Ja, irgendwie schon, klingt so. Also ich finde es auch erstaunlich, dass du das alles mitkriegst. Also du registrierst die einzelnen Reaktionen, die es, also so in den ersten zwei Reihen vielleicht, die passieren.
Genau, ich kriege ziemlich viel mit.
Ja, ja. Interessant. Du hast 2023 hast du ein Projekt gemacht in Wien, das hieß perfekt, so wie man das heute macht, Müller Stern in, also Müller in, mit dem kleinen Hiccups, zum 200. Geburtstag der schönen Müllerin. Und wenn ich das richtig sehe, war das eine Art Weiche, die du auch gestellt hast in deiner Auseinandersetzung mit Lied. Du hast kurz darauf dann auch diese Initiative Liedstadt gegründet. Mhm. Wie ist es dazu gekommen, abgesehen davon, dass ich schon mitbekommen habe, dass du eben einer bist, der auf der Suche ist und eben die Grenzen, die du vorhin angesprochen hast, im Überwinden von den klassischen Gegebenheiten und Rahmenbedingungen auch suchst?
Im Prinzip gab es zwei Motivationen oder zwei Auslöser für dieses erste Projekt, Müller in Wien. Das eine war so eine gewisse Unzufriedenheit, dass ich Schubert über alles liebe, aber in Wien noch kein Schubert gesungen hatte. Also ich hatte einfach sich bis dato noch nicht ergeben gehabt, dass mich einer der Wiener Kulturorte für einen Liederabend einlädt. Und das hat mich genervt. Und dann habe ich mir gesagt, dann mache ich es eben selber. So, das war die eine Seite. So ein bisschen was trotzig, auch Provokatives. Und auf der anderen Seite tatsächlich das Bestreben und der Wunsch, Menschen an ihren Lieblingskulturorten mit Liedern zu erreichen. Also nicht an denen, die dafür vermeintlich, die denen zugeschrieben sind, der Kammermusiksaal, ja, in Wien ist es der Brahmsaal, der Musikverein, oder es ist der Ehrbar-Saal oder Mozart- und Schubert-Saal im Wiener Konzerthaus, so um ein paar Beispiele zu nennen, sondern eben gerade nicht da. Und habe dann angefangen zu recherchieren, was gibt es denn für Kulturorte, wo Jazzkonzerte stattfinden, wo Kleinkunst gemacht wird, wo Lesungen stattfinden, und habe tatsächlich einfach ganz viel rumtelefoniert und so eine zweiwöchige Residenz gebaut. Tatsächlich in 100% Eigenregie. Und das war total faszinierend, wie offen man mir begegnet ist. Mhm. War total faszinierend. Es gab immer nur die Frage, wo kommt das Geld her? Wie machen wir das Ticketing? Und keine Ahnung, brauchst du einen Vertrag oder machen wir es alles so gentlemanmäßig? So, das waren die einzelnen Fragen. Es gab nie diese Kunsthierarchie, wo irgendwie man dann ewig lang nichts hört, weil sich besprochen wird und man verschiedene Strategien abwägt, so innerhalb der kulturellen Institution, sondern es war einfach immer nur hopp oder top. Und dann musste ich mir die Frage stellen, nachdem ich 8 Orte zusammen hatte, kriege ich das Geld zusammen, um das selber aufzustellen. Habe dann Crowdfunding gemacht und habe ein Budget erwirtschaftet und kam also quasi so mir nichts, dir nichts ins Unternehmertum und ins Kulturmanagement und ins Ticketing und ins Marketing und alles auf einmal rein. Und das hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Ja. Ich war in Neapel für eine Produktion, szenische Produktion Mozart Requiem, und da hockt man einfach wahnsinnig viel rum. Und ich war in diesem schönen Neapel für 10 Tage Proben. Ich habe an diesen 10 Tagen Proben aber nur 4 Tage geprobt und die anderen 6 Tage habe ich einfach geackert. Und bin dann schön spazieren gegangen und essen gegangen. Das kann man in Neapel sehr gut. Oha. Aber habe eben da dieses Projekt aufgestellt.
Und gesungen hast du da überall Müllerin? Oder? Mhm. Okay. Also an 10 verschiedenen Orten immer die komplette oder war das dann aufgeteilt?
Es war immer die komplette Müllerin und immer mit einer anderen Gästin. Weil mich andere Perspektiven auf dieses Musikstück interessiert haben. Also nicht nur andere Orte, also die Musik an andere Orte zu bringen, wo sie eigentlich nicht stattfinden, sondern auch immer mit meistens Gästinnen, es waren auch in zwei Fällen waren es Wissenschaftler, immer das in Dialog zu bringen, das Stück. Und es war eine Genderforscherin, es war eine Dichterin, es war eine Puppenspielerin, es war eine Museumskuratorin, mit denen ich mich dann über Müllerin ausgetauscht habe und über diese Monoperspektive von da ist ein männlicher Dichter und männliche Musik und es die ganze Zeit äußert sich der junge Mann über sein Liebesleid und schreit der Frau irgendwelche schreit ihr hinterher, du bist doch ein Flittchen so und was hat das alles, was hat das, wie resoniert es denn in jemandem, der nicht Schubert und die schöne Müllerin wahnsinnig liebt, sondern der da einfach einen kritischen Blick drauf wirft. Die hat mir dann gesagt, dass sie anfangs wirklich überlegt hat, ob sie da überhaupt mit mir drüber sprechen will. Weil das wäre so, das wäre ein Paradebeispiel von dieser, dieser männlichen Brille. Ja. Und da war aber das Gespräch mit ihr, ist auch aufgezeichnet worden vom SWR. Ich habe eine Dokumentation über dieses ganze Projekt drehen dürfen. Das hat mich einfach unfassbar bereichert. Also jetzt bereichert ist ein blödes Wort in dem Zusammenhang. Es hat mich wissender gemacht um verschiedene relevante Themen rund um Kultur.
Und es hat dich offensichtlich angefixt, da dran zu bleiben, auch in deiner Aktivität als Kulturmanager dran zu bleiben und Themen, vermeintlich bekannte Themen, anders aufzugleisen. Eben dann ist die Idee Liedstadt entstanden und die ist dann erfolgreich in Hamburg bereits über die Bühne gegangen, aber auch in Weimar. Ich glaube, Hamburg ist jetzt gleich auch schon die nächste Runde geplant, Berlin, Leipzig,
genau.
Salzburg. Also,
you name it.
So, wie, an welchem Punkt ist dieses Projekt gerade?
Wir sind gerade so in der Übergangsphase zwischen Start-up und Kulturunternehmen. Das ist eine ganz spannende Phase, weil es, wie ganz häufig, das wirst du auch kennen, ums liebe Geld geht.
Ach.
Und schöner Seiteneffekt davon ist, dass so mein Empathievermögen für Kulturmanager ist unglaublich gestiegen.
Ich durfte das erfahren. Sehr schön.
Also Liedstadt war ein Kulturstartup. Sind wir irgendwie immer noch. Wir haben jetzt aber einen festangestellten Projektleiter zum Beispiel.
Ihr seid als Verein organisiert?
Nee, als GUG, gemeinnützige Unternehmergesellschaft.
Okay.
Wo sich jetzt gerade im Zuge der Jahresabschlüsse herausstellen wird, ob wir aufstocken auf eine GmbH.
Ja.
Und der Sitz der Gesellschaft ist Limburg an der Lahn, das ist meine Heimat. Das war mir aus Sentimentalität, aber auch aus Pragmatismus wichtig, weil beim Gründen der Gesellschaft, da der Gang zum Regierungspräsidium einfach viel unkomplizierter war als in einer Stadt wie Hamburg, was die Alternative gewesen wäre, weil da unser Flagship-Festival ist. Das hätte wahrscheinlich einfach dreimal so lange gedauert, das auf den Weg zu bringen. Und außerdem ist mir meine Heimat wichtig und meine Familie kam schon ins Gespräch. Mein Großvater war ehrenamtlicher Kulturvereinigungsvorsitzender und hat wahnsinnig viel Kultur ermöglicht in Limburg. Das ist jetzt 50 Jahre her und ums kulturelle Leben in Limburg ist es anders bestellt als vor 50 Jahren, sage ich mal verkürzt. Das heißt, da fühle ich mich auch tatsächlich in der Pflicht, da wieder was auf die Beine zu stellen. Also Liedstadt ist wir sind eine gemeinnützige Unternehmung. Wir kreieren Projekte aus der Keimzelle Lied, was auch manchmal heißen kann, dass diese Keimzelle ein Hip-Hop-Song ist oder ein Black-Song, von dem ausgehend wir Programme erstellen. Und das hat dann je nach Ort, in dem wir bislang waren, andere Ausprägungsformen erfahren. Durch den Austausch mit Institutionen vor Ort. Du hast das Beispiel Salzburg erwähnt, da war die Kamerata Salzburg unser Partner für Liedstadt, ein dreitägiges Festival. Ich war von der Kamerata engagiert für ein Schubert-Beethoven-Programm und das Ganze war im Dezember 2025 und 2025 war das Jubiläum von Schuberts Besuch in Salzburg, über den er sich wahnsinnig liebevoll äußert in einem Brief an seinen Bruder. Und das haben wir zum Thema genommen und gemeinschaftlich 20 Kurzkonzerte in Salzburg veranstaltet, an ganz vielen verschiedenen Orten, gemeinsam.
Also die Ortsfrage ist auch da wieder eine ganz zentrale, eben, dass man rausgeht aus den tradierten Möglichkeiten.
Genau. Und dass wir Verbindungen herstellen, wenn möglich und wenn sinnvoll, also jetzt nicht als Conditio sine qua non, sondern also als wie nennt man das denn auf Deutsch?
Grundbedingung.
Dankeschön. Also es gibt kein Muss, aber wenn sie es anbietet, dass wir eine Schnittstelle finden, zum Beispiel zwischen Hip-Hop und Lied, dann finden wir das ganz großartig. Also im nächsten Festival in Hamburg singt zum Beispiel mein Vater mit seinen inzwischen 70 Jahren ein Begegnungskonzert mit einer Hip-Hop-Künstlerin aus Hamburg, Alice. Und die tauschen sich über ihre Lyrics oder wie das bei uns heißt, über ihre Poesie. Mhm. Die tauschen sich darüber aus. Und ich war bei dem ersten Zoom-Meeting dabei. Es war einfach cool. Ich freue mich so wahnsinnig auf dieses Konzert. Das heißt, wir betrachten Orte, an die wir Veranstaltungen bringen. Wir gehen mit den Menschen, die dort sind, in Austausch. Und ich meine jetzt dann sowohl Veranstaltungsräume als auch tatsächlich Orte im Sinne von Stadt. Also Liedstadt hat in Weimar einen ganz anderen Schwerpunkt und Bezug gehabt, weil wir uns mit Erinnerungskultur auseinandergesetzt haben. Und eben die Low-Hanging Food wäre gewesen, wir machen in Weimar ein Goethe- und Schiller-Festival und Lieder von Franz Liszt. So. Das ist aber, glaube ich, schon zu Genüge erzählt worden. Wir haben jetzt da auch keinen, wir kommen quasi nicht mit fertigen Konzepten in Städte und fragen, kauft ihr das? Sondern wir entwickeln mit Partnern gemeinsame Projekte.
Ist es auch der Wunsch des Leadsängers, das, wofür er einsteht, das, wofür er brennt, in eine heutige Zeit zu überführen, aus dem Museum rauszuholen?
Unbedingt. Ich stelle mir immer vor, dass, ein schönes Beispiel finde ich, dass Franz Schubert diese Musik seinen Freunden vorgespielt hat und dass sie sich dann darüber ausgetauscht haben. Und dann ging es dann da um aktuelle Politik, aber nicht zu laut, weil das war ja nicht erlaubt. Politische Versammlungen waren verboten und da war wirklich auch diese Schubertiaden waren so an der Grenze zur Legalität im Metternich-Staat. Aber es ging darum, mit Freunden sich über etwas auszutauschen. Und dann sehe ich diesen Anfang 30, ist er mit 31 gestorben, Franz Schubert, im Kreise seiner Freunde und vergleiche das mit, und ich bitte das nicht falsch zu verstehen, vergleiche das mit der für mich gewohnten Aufführungssituation eines Liederabends, dass ich für ein Publikum, was sich jenseits der 70 sogar in der Regel befindet, Schubert-Lieder singe. Ich meine das bitte, bitte nicht despektierlich. Das sind ja alles Menschen, die diese Lieder unfassbar lieben und die das alles ermöglichen, dass es überhaupt so etwas gibt wie die Schubertiade Schwarzenberg. Das ist ein Verdienst dieser Menschen. Das habe ich größte Hochachtung vor. Aber ich möchte mich über diese Musik auch mit meinen Freunden austauschen und auch mit Menschen der Stadtgesellschaft, die zwischen 30 und 50 sind. Und dafür möchte ich eben an Orte gehen, wo die sich wohlfühlen. Das ist so ein Vermittlungsgedanke tatsächlich, den wir mit Liedstadt versuchen einzulösen. Ist gar nicht so leicht. Ja? Aber es geht tatsächlich um diese, ich habe die wirklich so tolle, tolle Gespräche in meiner Limburger Weinbar geführt mit Menschen, die von sich sagen, sie haben A, keine Ahnung von Musik und B, auch kein Gespür für Gedichte. Und mit denen führe ich die tollsten Gespräche über Eichendorff. Weil es eben gar nicht darum, es gibt auf diesem Genre hängt so viel intellektueller Ballast.
Ballast, ja, klar.
Ja? Und der muss da nicht drauf liegen. Ja. Der darf da drauf liegen, ist auch schön. Also ich bin ja selber Herr Professor und so weiter und ich lese auch gerne meine Bücher. Aber das ist nicht das, worum es geht.
Ja, schön. Bevor wir natürlich auch darüber sprechen müssen, was uns jetzt eigentlich verbindet, also Ensemble Modern und William Brigadier, will ich aber noch ganz kurz auf ein anderes Projekt von dir zu sprechen kommen, nämlich Clara Ausrufezeichen.
Tja, ich beziehe mich auf die erste Liedpianistin der Geschichte.
Clara Schumann.
Clara Schumann. Das tatsächlich auch. Ich bin der Pianistin Clara Schumann im Studium begegnet, weil sie die erste Pianistin war, die Winterreise in Konzerten auf Bühnen gespielt hat. Gemeinsam mit Julius Stockhausen, 1826 geboren, ein Freund von Brahms. Über ihn haben sie sich kennengelernt wahrscheinlich. Und Clara ist die erste Liedpianistin der Welt. So. Und das steht in großem Kontrast zu der Art und Weise, wie über sie gesprochen wird, so von der Musikwissenschaftlerzunft. Die wird immer hoch angesehen als Pianistin, wird dann immer dann gleich aber auch gesagt, ja, und als Komponistin kann sie ihrem Mann dann auf keinen Fall das Wasser reichen. Und dann kocht ihm mir das Blut hoch und ich sage bei diesen meistens älteren Musikwissenschaftlern dann immer, naja, aber der Robert hat ja auch nicht zwischendurch mal auch 6 Kinder auf die Welt gebracht und außerdem hat sie den Laden geschmissen, sie hat das Ganze finanziert und außerdem war sie eine absolute Pionierin der Konzertkultur im 19. Jahrhundert und hat, ich glaube, 600 Konzerte selber veranstaltet. Also die Englischen sind da nicht mit reingerechnet. Sie hat, glaube ich, über 1000 Konzerte gegeben in ihrem Leben. In England gab es damals schon Agenturen, ansonsten hat die das selber gewuppt. Die ist losgefahren in eine Stadt, hat genetzwerkt, Konzert gegeben, Einnahmen gehabt und also es war eine unfassbare Unternehmerin. Und das sind zwei Sachen, die mich sehr interessieren. Sie als Pionierin der Konzertlandschaft und sie als stellvertretend für sehr unterrepräsentierte Pianistinnen in diesem Bereich da mehr Aufmerksamkeit für zu generieren. Das habe ich mir vorgenommen.
Wie?
Das passiert jetzt erstmal im Netzwerken. Mhm. Ich habe 2 Tourneen durchgeführt. Die erste zusammen mit dem Schumann-Netzwerk. Die sitzen zwischen Bonn und Düsseldorf. Eben gerade Knechtes Obrecht sitzt in Düsseldorf und was war der Schumann-Gesellschaft angeschlossen. Und Ingrid Butsch sitzt in Bonn und die beiden haben mit mir zusammen diese erste Tournee durchgeführt, 4 Konzerte an Clara Orten, also wir waren in Leipzig, im Geburtsort, wir waren in Zwickau, das war Roberts Geburtsort, in Düsseldorf und in Baden-Baden und haben dort 4 Konzerte mit einer Programmgestaltung ungefähr angelehnt daran, wie Clara Schumann das gemacht hat, durchgeführt und die kuratierende Pianistin, also bei diesem Konzert gibt es immer eine kuratierende Pianistin, war erst Saskia Giorgini, die finde ich eine der spannendsten Konzertpianistinnen heute ist. Wir sind eine Generation ungefähr und wir haben zusammen schon Liederabende gegeben und sie habe ich als erste gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, ein Programm zu kuratieren. Die hat also Klavierwerke aus Claras Repertoire mit Liedern versetzt und ich war Ausführender. Und das zweite Beispiel ist eine Tournee mit Winterreise zusammen mit der Forte-Piano-Spezialistin Els Biesemanns, die wiederum sich an der Dramaturgie orientiert hat, wie Clara Schumann Winterreise aufgeführt hat, nämlich mit verbindenden Klavierzwischenspielen und Werke von 3 Komponistinnen eingefügt hat in Winterreise. Mhm. Delphine von Schauroth, eine Zeitgenössin von Clara und ebenso angesehene Pianistin, die heute kein Mensch mehr kennt. Fanny Hensel ist schon bekannter, aber auch leider eher bekannt als die Schwester von, genauso wie Clara vor allem bekannt ist als die Frau von. Und das soll jetzt nicht anmaßend klingen, dass ich mich darüber auslasse als Mann, aber ich möchte einfach dafür mehr Sichtbarkeit und mehr Bewusstsein sorgen in dem Rahmen, in dem ich das kann. Und das heißt, dass zum Beispiel auch ein Clara-Konzert beim diesjährigen Schumann-Fest stattfindet, eine Matinee, die gewidmet ist von starken Frauenfreundschaften, wie zum Beispiel Clara und Pauline Viardot. Auch da ist natürlich eine Pianistin an den Tasten, Eleonora Pertz und Valerie Eickhoff, eine ganz tolle Mezzosopranistin, die gestalten dieses Programm. Und ich durfte das quasi dem Schumann-Fest vorschlagen. Das heißt, Clara ist jetzt nicht mein nächstes Konzertprojekt und ich singe jetzt noch mehr Konzerte, sondern ich habe damit eine dezentrale Konzertreihe ins Leben gerufen, die überall stattfinden kann, wo sich ein Veranstalter diesem Gedanken anschließen möchte. Und dann muss er natürlich nicht Clara darunter schreiben, aber man kann gerne quasi an mich herantreten und fragen, wie liest es mit Clara und gibt es da auch Geldmittel? Da sage ich Geld, ich bin dran. Ich hoffe, dass ich für dieses Format tatsächlich, dass ich eine Stiftung finde zum Beispiel, die das mit unterstützen könnte. Das ist, da die Idee aber auch tatsächlich erst ein halbes Jahr alt ist, bin ich schon mal froh, dass überhaupt 9 Konzerte stattgefunden haben.
Ist schon einiges gegangen.
Ja.
Ja, natürlich wollen wir auch noch darüber sprechen, was bisher zwischen dir und dem Ensemble Modern passiert ist. Wir sind zum ersten Mal, nein, eigentlich hätten wir, oder ich war damals noch nicht beim Ensemble Modern, aber Es hätte das erste Zusammentreffen 2008 in Aix-en-Provence geben können. Da warst du nämlich in der Akademie. Und das Ensemble Modern hat von Pascal Dussapin Passion uraufgeführt. Hat aber, glaube ich, kein Zusammentreffen gegeben,
Nein. Oder?
Du warst in deinen Proben beschäftigt und wir waren mit unseren Dingen beschäftigt. Das erste Zusammentreffen hat es dann 2021 gegeben. Und zwar bist du da eingesprungen bei uns für Hans Zenders Winterreise, eine komponierte Interpretation. Und 2021 war die Zeit der Pandemie. Wir haben letztendlich das Konzert nicht vor Publikum durchführen können, sondern nur im Stream. Und ich erinnere mich noch, wir sind damals nach der Aufführung, nach dem Livestream, miteinander ins Gespräch gekommen und ich habe gefragt, wie hast du es eigentlich so mit der zeitgenössischen Musik? Und dann hast du so insbesondere einen Komponisten genannt, ja, mit dem seist du auch im Austausch. Und also man hat gemerkt, du bist neugierig. Man hat aber auch gemerkt, das ist nicht so dein Daily Business, aber du bist neugierig. Und das hat mich seither nicht wirklich losgelassen. Eigentlich dann überraschend, dass ich die nächste Anfrage an dich dann wieder mit Zenders Winterreise gestellt habe. Und zwar mit der Anfrage oder mit dem Aufhänger, den wir genommen haben, gesagt haben, naja, eigentlich wäre es ja schon schön, wenn wir das jetzt nochmal mit Publikum machen würden. Und wir werden das auch tun, übernächste Woche, am 18. März 2026 in der Alten Oper in Frankfurt. Und wir tun das auch zum 90. Geburtstag von Hans Zender, der für das Ensemble Modern ja eine ganz, ganz wichtige Persönlichkeit war. Also bereits in der Vorbereitung, in der überhaupt Gründungsanbahnung des Ensemble Modern war Hans Zender ganz wichtig, hat Gespräche geführt, hat wirklich das auch gepusht, war dann als Dirigent mit dem Ensemble sehr, sehr eng verbunden. Also es gibt Nachweise, dass es weit über 60 gemeinsame Konzerte gegeben hat. Er hat verschiedene Werke für das Ensemble Modern geschrieben, darunter eben auch die Winterreise, die komponierte Interpretation. Aber auch im Ausbildungsbereich, Kooperation mit der Internationalen Ensemble Modern Akademie, nicht zu vergessen die Gründung der Happy New Years Konzertreihe, die er gemeinsam mit Sylvain Campralin 1993, glaube ich, initiiert hat und wo es seither über 140, 50 Konzerte gegeben hat. Also eine ganz, ganz wichtige Figur, wo es uns natürlich auch ein Anliegen ist, zu seinem 90. Geburtstag eben auch dieses gewichtige Werk der Winterreise zu präsentieren. Aber als ich dich angefragt habe, hast du, und ich erzähle diese Geschichte immer, hast du sehr positiv reagiert und hast gesagt, sehr gerne. Und dann kam so nach einem kleinen Zögern der Nachsatz, nee, ich würde aber auch gerne was Neues mit euch machen. Und ich fand das einen ganz wunderbaren Impuls und dachte, ja, sehr gut, dann lass uns da mal überlegen. Und du hattest damals, jetzt haben wir noch die Gelegenheit, das mal schön auszusortieren. Du hattest damals, glaube ich, schon eine relativ klare Vorstellung von einer Projektidee, die sich dann im gemeinsamen Austausch weiterentwickelt und vielleicht auch ein bisschen vom Ursprungsgedanken wegentwickelt hat und zu einem ganz eigenen Ding entstanden ist, was wir jetzt vor ungefähr einem Monat unter dem Titel Theres uraufgeführt haben. Mhm. Magst du noch mal sagen, was da eigentlich deine Ursprungsidee war? Wenn sich das noch so genau eruieren lässt.
Also meine Beschäftigung mit Winterreise hat verschiedene Facetten. Ich habe das gerade die Zender-Winterreise szenisch aufgeführt in Luxemburg und dann auch mit dem Ensemble Intercontemporain an der Opéra Comique in einer wirklich ausgefeilten Inszenierung. Das war ein tolles Projekt, 2016. Und habe im Zuge dessen angefangen, auch wieder ein klassischer Fall, Opernproduktion, viel Zeit. Und ich bin jetzt nicht so der Netflix-Serienschauer oder Gamer, sondern ich lese dann ganz gerne oder baue Projekte. Und habe damals angefangen, über Winterreise mich zu informieren. Was ist das eigentlich, Winterreise? So, ist ja nicht nur ein Musikstück, das ist ja ein Phänomen, das sich auf unterschiedlichste Arten und Weisen manifestieren kann. Und habe mir verschiedene Bücher zugelegt. Der epochale Winter zum Beispiel von Hans-Peter Patrut, glaube ich, heißt es. Habe auch viel von Hans Zender gelesen, über seine Philosophie. Und in diese Beschäftigung, die hat es dann auch damals manifestiert, in einem kleinen CD-Editionsprojekt, das ich gemacht habe über Winterreise, aber das führt jetzt zu weit, kam irgendwann die Anfrage des Freien Deutschen Hochstifts, ob ich mir vorstellen könnte, für das Deutsche Romantikmuseum eine Winterreisestation zu kuratieren und mitzugestalten.
Das Deutsche Romantikmuseum in Frankfurt.
In Frankfurt. Das wurde in den Jahren 1920 kuratiert und erstellt, ich glaube 21 eröffnet. Ja. Und ich durfte und bin da bis heute wahnsinnig froh drüber, eine bleibende Winterreisestation kreieren, from scratch, zusammen mit Ulrike Kienzle, einer Musikdramaturgin und Wissenschaftlerin, die auch vor allem in Frankfurt tätig ist, sich mit der Stadtgeschichte, Musikgeschichte oder Frankfurt als Musikstadt sehr, sehr eingehend auseinandersetzt. Und im Zuge dessen habe ich einfach sehr viele, einfach nur so Ideenwolken im Kopf gehabt über Möglichkeiten, mit Winterreise neue Projekte gestalten zu können. So, da war einfach viel vorhanden. Und ich, es gibt eine Figur, wo ich einfach eine lustige Parallele fand zwischen Franz Schubert und Wilhelm Müller, nämlich eine Frauenfigur. Therese im Fall von Wilhelm Müller, der war nämlich in Belgien stationiert bei den Befreiungskriegen und hat sich in eine Feindin verliebt und wurde unehrenhaft entlassen und musste dann seine persönliche Winterreise antreten zu Fuß. Und Franz Schubert, das ist so ein bisschen verromantisiert worden, aber war dem Vernehmen nach in Therese Grob verliebt und wollte sie ehelichen, konnte sie aber nicht ehelichen, weil er keinen Stand hatte, weil er sie nicht versorgen hätte können. Und das sind zentrale Themen von Winterreise. Die Unterschiedlichkeit von Erwartungshaltung und zerstörte Hoffnungen, das ist ein ganz großes Thema von Winterreise. Und deswegen ist dieser Name Therese, war bei mir sehr präsent. Und das heißt, die Ursprungsidee war einen neuen Liederzyklus zu bauen mit verschiedenen Ausprägungsformen von Winterreise in der Literatur wie auch in der Musik. Und dass dann dieses jetzt dann eben schon stattgefunden habende Therese-Projekt so stattgefunden ist, ist ganz vielen Gesprächen, vor allem zwischen uns beiden, dann zu verdanken, wo du hast es so also in der Rückblick eigentlich so ein bisschen wie ein Coach begleitet, würde ich fast sagen, und kanalisiert und Feedback gegeben zu einfach diesen verschiedenen Gedanken.
Also ich würde zumindest so sagen, du hast vorhin gesagt, es gab da ganz viel. Und ich erinnere mich an unsere ersten Gespräche, wo ich gemerkt habe, da gibt es wahnsinnig viel. Und ich muss ein bisschen tief atmen und denken, und so, und wie kriegen wir da jetzt eine stringente Konzeptionsschiene mit rein? Und eigentlich die ersten Gespräche waren immer so, dass noch mehr dazugekommen ist. wir hatten dann darüber gesprochen, ich glaube, die Ursprungsidee war, eine Texterin, eine Dichterin und eine Komponistin miteinander zu verbinden und diesen neuen Zyklus in Auftrag zu geben. Und dann sind wir dazu gekommen, ja, dann wäre es doch eigentlich ganz schön, wenn man eben mit ganz unterschiedlichen Herkünften, sowohl vom Text als auch von der Musik, arbeiten würde. Das heißt, wir haben es zuerst nochmal deutlich weiter verkompliziert und hatten dann auch verschiedene Gespräche dazu, wo die manchmal Kopfschütteln ausgelöst haben, wie wir uns vorstellen würden, das in eine stringente Form zu bekommen. Und trotzdem, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jetzt so nach einem Monat, nach der Uraufführung, glaube ich, dass da ein wirklich sehr ernstzunehmender neuer Liederzyklus entstanden ist.
Freut mich sehr, dass du das so siehst. Mir geht es ganz genauso und ich kann es kaum erwarten, das wieder aufzuführen und auch nachzuhören, wenn es dann in 4 Wochen die Radio-Ausstrahlung kommt. 12.04. oder sowas aus dem Kopf, glaube ich.
Irgend sowas, aber ich kann dir verraten, ich habe schon eine Aufnahme.
Du hast schon?
Schick sie dir.
Ah, okay.
Ganz im Vertrauen.
Also das Gefühl auch nach der Uraufführung in Kronberg vor jetzt 3 Wochen, 4, darauf kommst du nicht an, war ziemlich überwältigend, dass zum ersten Mal in meinem Leben mir bewusst war, was das für ein toller Prozess ist, sowas mit entstehen zu lassen, so zum ersten Mal ein Musikstück sich gemeinschaftlich auszudenken, mit ja auch vielen Individuen dann, also verschiedene Künstlerpersönlichkeiten, und dass dann da Menschen sich hinsetzen und das schreiben, andere Menschen das dann lesen und musizieren, und das Ganze dann im Konzertsaal stattfindet und das wiederum andere Menschen zum ersten Mal hören. Das war für mich einfach eine absolute Premiere. Mhm. Und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ihr mir dieses Vertrauen entgegengebracht habt, das einfach zu tun. Ja?
Oder was mir in dieser Zusammenarbeit auch sehr stark aufgefallen ist, ist, wie stark du dich um die textliche Schiene auch gekümmert hast. Also einerseits die Auswahl der Dichterinnen, der Dichter. Es gibt einen original geschriebenen Text von Felicitas Magdalena Pfaus. Alles andere sind entweder existierende Texte, die du ausgewählt hast, oder Texte, die entstanden sind auf Grundlagen bestehender Texte. Also Murakami, da hast du einen Text im Stile von oder inspiriert von diesem Murakami-Text geschrieben, der dann von der Komponistin ins Japanische übersetzt worden ist und zweisprachig auch zum Einsatz gekommen ist. Oder auch diese Verbindung von Alain Fournier und Friedrich Hölderlin, wo auch eine Textverknüpfung entstanden ist, die dann Eingang in das Lied gefunden hat. Und also vielleicht müssen wir einmal ganz kurz noch sagen, entstanden ist dieser Liedzyklus Therese in 5 Episoden und 5 Kontrapunkten. Und die 5 Episoden sind eben diese erwähnten Texte, wo es eigentlich, und das ist etwas, was ein Stichwort, was du von Anfang an genannt hast, auch um individuelle Winterreisen geht. Also um persönliche, individuelle Geschichten, die von dieser Glücklosigkeit, von dieser Ausweglosigkeit, von dieser Trauer auch geprägt sind. Und das ist ein Gedanke, der über Umwege aus dem Ensemble Modern herausgekommen ist, sind wir gestoßen auf die deutsche Winterreise von Stefan Weiler, der eine Sammlung gemacht hat von Texten, die er geschrieben hat nach Gesprächen in verschiedenen sozialen Einrichtungen, Gesprächen mit Menschen am Abseits, nennt er das, aus obdachlosen Einrichtungen. In 33 Städten übrigens, also wirklich eine sehr, sehr große, breite Palette. Und es ist ein ganzes Kompendium eigentlich entstanden. Es ist auch ein Hörstück aus dieser deutschen Winterreise entstanden. Und wir fanden das interessant, diese hochliterarischen Episodentexte aus aller Welt zu durchbrechen mit diesen natürlich auch verliterarisierten, aber auch sehr direkten, sehr starken, auch sehr schonungslosen Texten, die Stefan Weiler zusammengetragen hat, die miteinander zu verbinden und beziehungsweise zwischen die jeweiligen Episoden zu setzen.
Ja, und gerade dieser Prozess, den möchte ich auch ganz explizit so herausstellen, weil da einmal wir damit auch besonders sensibel umgegangen sind im Austausch mit Stefan Weiler, sowas, wie ist denn da die Haltung, also was darf man mit diesen Texten machen, so, also wir haben uns die Erlaubnis von ihm erbeten, dass wir die quasi anders zusammenstellen können.
Die er uns auch sehr, sehr großzügig gegeben hat, muss man sagen, und von der ersten Sekunde an hinter dem Projekt gestanden ist.
Ja. Was mich total glücklich macht, ist, dass dass künstlerisch auf einer Ebene sich alles abgespielt hat. Also Hölderlin und ein obdachloser Mensch werden auf einer Ebene gehört. Genauso wie der hochverdiente Komponist Bernard Foucroul zusammen mit Felicitas Magdalena Faust zusammenarbeitet, einer Mitte 20-jährigen Dichterin. Und daraus eine sehr schöne Zusammenarbeit entstanden ist. Dass Sarah Nemtsov ein sehr persönliches Stück geschrieben hat, auf einen Text von Gertrud Kolmar.
Den sie selber auch mitgebracht hat in das Projekt, also und, explizit gewünscht hat, ja, darauf zu schreiben.
Und auch aus der, das Stück ist gewidmet einem verstorbenen Freund. Also es gibt so viele verschiedene Ebenen von Begegnungen in diesem Projekt über Lieder, dass eigentlich das, was wir vorhin auch kurz angesprochen haben, über das Warum und Wozu ich das denn mache, wo einfach sich wahnsinnig viel davon eingelöst hat. Und noch dazu mit eben aktuellster, neuester Musik in ganz vielen verschiedenen Facetten. Ganz unterschiedliche Persönlichkeiten von KomponistInnen, mit denen ich ja auch allen persönlichen Austausch hatte. Auch das ist so ein, wenn ich das jetzt zurückdenke, was da für eine menschliche Symphonie quasi dahinter steckt, ist auch durch die Zeiten. Ja, also ich habe das haben wir dann uns entschieden rauszulassen. Ich hatte nochmal Martin Opitz mit auf den Plan gebracht und seine Ode an Galatee aus dem 17. Jahrhundert. Machen wir dann irgendwann anders noch.
Das, glaube ich, wäre Stoff genug für ein anderes und für ein neues Projekt. Aber was du gesagt hast, will ich einfach nochmal unterstreichen, dass letztendlich diese insgesamt 6 Komponistinnen und Komponisten so eine Bandbreite dessen zeigen, was aktuell zeitgenössische Musik ist. Und das finde ich extrem schön, dass das in einem Gesangszyklus zusammengefasst wurde. Also insofern, du hast vorhin gesagt, du bist ein sehr konservativer, hast du schon viel vorher, aber spätestens mit dem Projekt auch bewiesen, dass du gar nicht so konservativ bist. Nee, vor allem, dass du eben interessiert bist, an Grenzen zu erweitern und Grenzen auszuloten.
Ich glaube, dass mit dem Konservativ, um das ein bisschen näher zu erklären, was ich damit meine, ich versuche tatsächlich eher den Geist nicht zu konservieren, aber zu vermitteln, als die inzwischen sich etabliert habende Darreichungsform. Die ist mir einfach echt sekundär wichtig. Ja. Das darf ich so offen sagen, weil ich es tatsächlich ja auch anders mache. Ja, also es ist mir, und deswegen rege ich mich immer so über viele konservative Medien auf, zum Beispiel jetzt anlässlich des 100. Geburtstages von Dietrich Fischer-Dieskau, dass immer wieder gesagt wird, der Sänger, an dem sich alle auf ewige Zeiten überhaupt und messen lassen müssen. Dieses Wording, das hängt mir so dermaßen zum Hals raus. Da bin ich natürlich auch vorgeprägt, weil ich immer an meinem Vater gemessen worden bin oder immer noch gemessen werde. Das ist überhaupt nicht, worum es geht.
Naja, und die Musik geht weiter und die Musikgeschichte geht weiter und deswegen muss man neue Dinge lancieren und neue Dinge gemeinsam mit auch Jungen, und wir haben ja einen ganz jungen Komponisten auch in den Zyklus mit eingebunden, Leon Liang, neue Dinge wagen. Ja. Und nur so hat die Musikgeschichte auch eine Fortsetzung.
Ja.
Julian, schön, dass wir dieses Projekt gemeinsam machen konnten. Schön, dass wir diesen Podcast miteinander machen konnten. Therese wird mit Sicherheit am 8. Juni 2027 in der Kölner Philharmonie aufgeführt. Das heißt, wer Lust hat, kann sich das schon mal im Kalender notieren. Wir arbeiten natürlich, wir als zwei Kulturmanager arbeiten natürlich daran, dass wir das auch anderswo präsentieren können. Ich freue mich darauf. Ja, und da du in einer halben Stunde ein Konzert hast, beenden wir jetzt den Podcast und ich danke dir sehr herzlich.
Danke, Christian. Danke.
Das war Nebenstimmen, der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern.